Ich bin dafür, dass wenn wir Freihandel haben, wenn wir Internetfreihandel haben, dass, wenn es bei uns stattfindet, es unter unseren Gesetzen, weil wir eine Demokratie sind, stattfindet. Und ich bin natürlich für eine Demokratisierung der Digitalisierung. Und zwar entlang den Rechten. Alle Menschen haben das Recht, gleich zu zählen. Kein Code ohne Gleichheit. Alle Menschen sind vor dem Code gleich. No data without representation.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und heute stellen wir uns die Frage, sollen wir Demokratie digitalisieren oder Digitalisierung demokratisieren oder beides oder keines? Sie haben die Demokratie zwar nicht erfunden, aber die alten Griechen haben sie zumindest populär gemacht. Wenn die Athener beschlossen, wir gehen die Spartaner verklopfen, dann mussten die das selber tun. Wer für Athen kämpfte, war auch wahlberechtigt. Wer nicht kämpfen wollte, war vom Wahlrecht befreit. Also die Frauen, Sklaven, die Kinder. Ab dem späten 13. Jahrhundert ist in meiner Heimat Tirol die erste Festlanddemokratie entstanden. Mit der Einführung der Ständeversammlung. Also die erste Verantwortungsdemokratie nach dem Mittelalter oder am Ende des Mittelalters. Eingebunden waren alle, die durch den Staat etwas zu verlieren hatten. Also die sogenannten Steuerzahler. Sogar die Bauern konnten mitbestimmen. Das ist ungewöhnlich. Danach ging es nur noch bergab. Was die moderne industrielle Anspruchsdemokratie betrifft, war die Schweizer Nachzügler. Erst 1990 waren alle Frauen in allen Kantonen wahlberechtigt. In der Schweiz pflegt man die direkte Demokratie. 2021 zum Beispiel ist die Verschärfung des CO2-Gesetzes abgelehnt worden, weil, wenn man es pointiert formuliert, die Stadt Bevölkerung versucht hat, der Landbevölkerung die Kosten aufzubürden. Industrielle Anspruchsdemokratie ist der Versuch, unterschiedliche Gruppen Vorteile auf Kosten anderer zu erzielen. Industrielle Demokratie löst heute ein Kommunikationsproblem, das nicht mehr existiert. Heute müssen wir keine Wahlmänner mehr durch die Prärie nach Washington, Brüssel oder Bern schicken. Die Eigeninteressen der Repräsentanten haben eine Entfremdung von der Demokratie verursacht. Braucht nun jedes Zeitalter ihre eigene Form der Demokratie, um der Würde seiner Bürger gerecht zu werden? Mein heutiger Gast ist Dr. Regula Stempfli. Sie ist Politphilosophin, sie ist Autorin und sie ist Podcasterin. Regula, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Ja, Demokratie, ist es ein Selbstzweck?
So theoretische Fragen kann ich nie beantworten. Also für mich ist klar, Demokratie, ich finde übrigens die Einleitung großartig, weil es ja immer darum geht, Freiheiten vom Staat und Freiheiten zum Staat zu definieren. Also so ist es für mich, so ist das Ding mit der Demokratie. Und dann, was du ganz schön gesagt hast, dass eben erst 1990 die Schweizerinnen überhaupt demokratieberechtigt wurden in allen Kantonen, also 1971 auf eidgenössischer Ebene eingeführt, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil die Demokratie, wie wir sie kennen, würde ich schon ansetzen 1776 und nicht im 13. Jahrhundert mit den Bauern im Tirol, wobei das auch eine schöne Geschichte, aber 1776 mit dem No Taxation Without Representation der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das heißt also keine Steuern ohne politische Repräsentation. Und dieses Selbstbestimmungsrecht, gerade über die ökonomische Notwendigkeit, um die Freiheit zu leben, nach Hannah Arendt, das ist ja, deshalb war ja bei den alten Griechen, waren ja die Frauen und die Sklaven nicht wahlberechtigt. Nicht, weil sie nicht wehrpflichtig waren, sein konnten oder durften, sondern weil sie im Oikos verhaftet waren, also im Haus, in der Notwendigkeit. Und nach Hannah Arendt und Regula Stempfli und wahrscheinlich auch nach Christoph ist es klar, dass du Freiheiten nur leben kannst, wenn die Notwendigkeit gedeckt ist, oder? Und daraus ergibt sich für mich, ist eben Demokratie ein großes Freiheitsversprechen und nicht in erster Linie ein Gleichheitsversprechen. Und dieses Freiheitsversprechen ergibt sich lustigerweise durch ein Gleichheitsversprechen. Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Das ist für mich einer der wichtigsten Grundsätze. Und deshalb auf deine Frage, brauchen wir ein Demokratiemodell? Ich glaube nicht, wir brauchen ein neues Demokratiemodell für andere Zeitalter. Aber das, was du ja im Digital Sense Maker auch immer ansprichst, wir brauchen definitiv ein neues Narrativ, respektive eine Übersetzung der alten griechischen Demokratie im digitalen Zeitalter. Also in jeder technologischen Epoche gibt es ganz große Herausforderungen an die Demokratie. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, Sie werden mich dafür kreuzigen. Wobei, das ist ja nicht mehr so modern, man kann auch eine Fatwa aussprechen. Ich bin natürlich immer noch der Meinung, dass die Trennung zwischen Oikos und Polis eine der grundsätzlichen Voraussetzungen ist, um überhaupt Demokratie zu leben.
Und, Oikos, also der Haushalt, dem kommt ja auch dieser Begriff der Ökonomie. Ja. Also die Haushaltsführung war ja der Frau vorbehalten. Ich habe ja den Verdacht, dass sich die Frauen die Zivilisation nur ausgedacht haben, um die Menschen, die für sonst nichts, für die wichtigen Dinge nicht zu gebrauchen sind, also nicht für Kinder gebären, säugen, die dafür unbrauchbar sind, einfach rauszuschicken, um sie zu beschäftigen, ja, um Zivilisation zu spielen, weil wir eben für die richtig wichtigen Dinge nicht zu gebrauchen sind. Das hat sich ein wenig gerecht, ja. Also wir haben damit unsere Kränkung überwunden. Man spricht ja von mehreren Kränkungen. Die erste Kränkung der Männlichkeit war vermutlich die Landwirtschaft, als wir plötzlich nicht mehr jagen konnten und nicht mehr die schönen Gazellen nach Hause brachten, für die wir gelobt wurden, sondern uns mit den Frauen gleichwertig abgeschuftet haben.
In einem Feudalsystem. Also die Bauern wurden ja immer, also die Landwirtschaft ist ja auch Oikos, das ist die Notwendigkeit decken. Also Essen, Trinken, also alles, was eben in die biologische Notwendigkeit gehört, macht uns Menschen unfrei. Und es macht nicht die Frauen unfrei, weil die Frauen eben die Fähigkeit haben, Kinder zu gebären. Und es sind übrigens auch nicht Personen mit Uterus oder sonstige wahnsinnige Sprachdefinitionen, Konstrukte, sondern es sind Frauen können gebären. Da ist das Gebären, dieser Neuanfang, tatsächlich auch ein Freiheitsversprechen. Also von dem her finde ich deine These von Christoph Holz, also dass die Zivilisation nur erfunden wurde, um die Männer zu beschäftigen, damit die Frauen das Wichtigste erledigen konnten, auch eine sehr schöne Kulturtheorie. Ich möchte aber doch nochmal, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, als entscheidende Errungenschaft zwischen den Geschlechtern auch. In für alle Farben. Also eben die Frauen und die Schwarzen mussten sich das über Jahrhunderte erkämpfen. Und deshalb bin ich ja immer so wütend, wenn das so schnell über Bord geworfen wird. Also dieser Gedanke, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, hat was wirklich überwältigend,
also es ist
Wunderbares.
Und etwas Überraschendes. Ja, also es war für die Menschen im Landwirtschaftszeitalter vermutlich vollkommen logisch, dass es Unterschiede gibt. Ja, es gibt Bauernphilosophen, die die Feudalherrschaft gerechtfertigt haben. Also vollkommen klar, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Es war eine große intellektuelle Leistung, festzustellen, nein, wir sind alle gleich.
Ja, die wir Geschichte sind eben nicht gleich, wir sind vor dem Gesetz gleich.
Vor dem Gesetz gleich, also wir haben die gleiche Würde, aber wir sind natürlich alle verschieden. Deswegen macht auch Diversität Sinn. Ja, also unterschiedliches Zusammenspannen. Diversität funktioniert ja deshalb so gut, weil sich die Menschen, die verschieden zueinander sind, erstmal nicht mögen. Deswegen funktioniert Diversität. Ja, Menschen, die sich mögen, alte weiße Männer wie ich zum Beispiel, wir verfallen sofort in Gruppendenken. Wir sind uns sofort einig. Ja, in diversen Teams. Ja, also mit Migranten, mit Frauen, mit ganz unterschiedlichen Menschen in diversen Teams muss das Vertrauen sich erst erarbeitet werden. Das so. Ist nicht geschenkt. Das ist der Grund, warum die Diversität funktioniert.
Ja, okay. Ja. Ich lasse es mal so stehen. Ich möchte aber von diesem alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich, möchte ich auf die Digitalisierung zu sprechen kommen. Und mit meinem Satz, alle Menschen haben das Recht, gleich zu zählen. Und das Demokratie beginnt eben da, wo jeder Mensch zählt. Im digitalen Zeitalter aber wird das Zählen dann selber programmiert. Also sind wir wieder in einem neuen Feudalismus. Wer den Code kontrolliert, kontrolliert auch die politische Repräsentation. Und das ist das, was sich eingeschlichen hat durch die Digitalisierung. Und das ist spannend. Jetzt. Und das wird nie diskutiert. Oder wenig diskutiert.
Früher war es ja so, die Menschen, die da schriftmächtig waren, haben die politischen Geschicke mitbestimmt. Schrift hat sich zur Kulturtechnik entwickelt. Coding entwickelt sich zur Kulturtechnik. Ja. Also es steht jedem zur Verfügung. Also ich möchte es jetzt nochmal hinterfragen. Warum entsteht ein Machtverhältnis daraus, wenn das eh allen eigentlich zugänglich ist oder sich alle jedenfalls zugänglich machen können? Gibt es eigentlich etwas, das oder gibt es etwas, das gerechter sein kann, also das alle gleicher behandelt, als es eine Software tut?
Naja, also nur weil alle schreiben können, des Schreibens und des Lesens mächtig sind, heißt es noch nicht, dass sie an der Macht beteiligt sind. Es war immer eine Elite, also gerade wenn du die Schrift bringst, es war eine Elite, die, also die Machtverhältnisse unterscheiden sich über die Jahrhunderte hinweg über diejenige Elite, die die Körper, die biologischen und realen Körper beschriften kann. Und je weniger es oder je größer quasi diese Elite wird, die gemeinsam auch erörtert, wie die biologischen Körper, die Wirklichkeit beschriftet wird, umso mehr Demokratie. Und jetzt haben wir die Digitalisierung, wunderbar. Wir haben aber Plattformen, also private Plattformen, sogenannte soziale Plattformen, die aber überhaupt nicht alle Menschen vor dem Code gleichsetzen. Also wenn du das glaubst, so wie in den 90er Jahren, als wir zu programmieren begonnen haben, also du hast vielleicht nicht begonnen, sondern du konntest alles schon, aber als ich noch mit den Lochkarten funktioniert habe, ich finde die Befreiung durch das Selberschreiben, das Selberlesen, das Selberkodieren ist großartig. Ich weiß aber genau, dass ich im Zeitalter unserer sozialen Plattformen ganz klar etikettiert werde. Also nicht alle Menschen sind vor dem Code gleich, ganz und gar nicht, weil die Algorithmen, die auf X, auf Facebook, auf TikTok, auf Telegram programmiert werden und wo ich mich auch einbringe und auch eine Öffentlichkeit schaffe, die sind überhaupt nicht mir gegenüber nicht gleich, dir gegenüber nicht gleich und die sind ganz klar auf bestimmte Kommerzialisierung festgelegt. Und deshalb sage ich, alle Menschen haben das Recht, gleich zu zählen.
Ja, also diese Algorithmen behandeln sogar jeden vollkommen anders. Ja, also die wissen ja mehr über mich, als meine Frau jemals erfahren wird, ja, über meine Vorlieben und Interessen. Wir wissen das ja seit Cambridge Analytica spätestens, dass uns solche Plattformen besser durchschauen und prognostizieren können, als wir das selber oder unsere Freunde oder unsere Partner. Und damit behandeln sie uns so, wie wir sind. Und zwar jeden auf seine eigene Art und Weise.
Nein, das ist eine Verhaltensbeobachtung. Es ist nicht, die behandeln uns so, wie wir sind. A, gibt es keinen Seinszustand des Seienden von Menschen, sondern wir sind immer auch ein Dazwischen zwischen Sprache, also zwischen Sprache und Körper. Also wie wir sind. Also sorry, ich bin immer anders. Also ich finde diese ontologischen Annahmen, die ich kenne die so gut, eben mit von alten weißen Männern, ich als alte weiße Frau, die sich jahrzehntelang mit denen rumschlagen muss. Ich kenne diese Argumentation so gut, es ist so eine theoretische, utopische Herangehensweise, auch anarchische Herangehensweise an die Freiheit und Unabhängigkeit von Menschen. Finde ich absolut zum Unterschreiben. So funktioniert die Welt aber nicht.
Was verstehst du unter kodierter Fiktion?
Die kodierten Fiktionen, beispielsweise Transfrauen sind Frauen, um ein ganz völlig unpolemisches Thema zu nehmen. Transfrauen sind Frauen und eben wer sich, das ist eine absolute kodierte Fiktion, weil Transfrauen sind Transfrauen. Sie sind keine biologischen Frauen, das würde auch meine Transfrauen-Freundinnen alle sagen. Das ist eben diese kodierte Fiktion, wurde von einer radikalen Minderheit auf der Tumblr-Schiene entwickelt. Also 2014, blenden wir schnell mal 10, 11 Jahre zurück, da hatten wir Tumblr und 4chan. Also schon die extreme Polarisierung, aber von extremen Minderheiten, also wirklich durchgeknallten Minderheiten. Also ich war natürlich
auf Tumblr. Also wir haben hier hermetische Diskussionsforen, in denen sich die Welt in Fraktionen aufteilt. Also es gibt für jede Untergruppe nochmal eine Untergruppe der Untergruppe, wo sich Gleichgesinnte in Filterblasen begegnen und ihre eigenen Meinungen bestätigen. Und da gibt es ja viele Beispiele dafür. Ja?
Genau. Und es ist absolut kein das ist auch kein Problem gewesen. Es ist auch ein großer Reiz. Ich war auch auf Tumblr. Ich habe die sozialen Netzwerke geliebt, verehrt. Ich habe zum ersten Mal über meine Biologie hinaus Menschen treffen können in den unterschiedlichsten Ecken der Welt, die mit mir Werte geteilt haben. Ganz ähnliche Werte und Diskussionen. Das war enorm erfrischend, befreiend. Vor allem auch im Zuge der globalen Finanzkrise, als die Kodierer, die globalisierte Elite, ganz schnell von einem Tag auf den anderen das globale Kapital quasi zu menschlichem Kapital gemacht hat. Also wir haben die Banken gerettet. Und das heißt eigentlich, wir sind mit unserem Körper und unseren Volkswirtschaften, haben wir die Kredite, die Spekulationen der Großfinanz übernommen. Und wir zahlen immer noch die Schulden dabei.
Ja, also das manchmal, war wunderbar. Ich muss das kurz einschränken. Manchmal haben wir auch ganz gut verdient. Ja, also wir haben die Banken gerettet und ein paar Jahre später diese Assets um sehr viel Geld verkauft. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, was Intransparenz bewirkt, was Informationsvorsprung bewirkt, was Machtverhältnisse durch Informationsvorsprung bewirken. Denn die diese Kredite verkauft haben, die haben eigentlich schon ganz gut wissen müssen, dass das eben nicht funktioniert. Und irgendwann hat es Jahre gedauert, bis diese Information in die Allgemeinheit durchgesickert ist und das hat diesen Schock bewirkt. Mhm. Also es sind eigentlich nicht, und dort möchte ich schon eine Lanze für die Systeme brechen, es ist ja nicht so, dass Algorithmen oder neuerdings die künstliche Intelligenz etwas tut, sondern es sind immer die Menschen, die Akteure sind. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Verantwortung zuweisen können an Algorithmen. Ich bin da überhaupt sehr skeptisch. Es sind immer die Menschen, die neue Technik für bestimmte Dinge nutzen, ja, und ihren eigenen Vorteil daraus ziehen. Das ist klar. Und dann müssen wir das System vor dem Kollaps bewahren. Das ist sehr kritisch gesehen worden mit der Bankenkrise. Aber es ist nur ein Beispiel für viele Informationsasymmetrien, die eben in Informationssystemen inhärent sind und die halt Machtverhältnisse schaffen.
Ja, auch das finde ich altmodisch. Der Satz Technik, es sind immer die Menschen, die was machen und nicht die Technik. Das ärgert mich wahnsinnig, weil nach Hannah Arendt, deshalb habe ich ganz schnell in meinen Unterlagen in der Hannah Arendt Vorlesung genau das Zitat nachgucken wollen, weil es tatsächlich so ist, Technik ist nicht einfach nur immer, Technik ist nicht neutral. Und es sind nur die Menschen, die was machen mit der Technik. Und es sind eigentlich die bösen Menschen. Sondern es gibt, und das sollten wir eigentlich auch wissen seit Ulrich Becks Risikogesellschaft, es gibt Formen und Dinge und Techniken, die in sich schon eine Subjektivität entwickeln durch die Art und Weise, wie sie gestaltet sind und wie sie auf die Menschen sich auswirken. Oder man könnte es auch ganz einfach sagen, also Codes sind verzauberte Menschen und Menschen sind verzauberte Codes. Also ich finde dieses Zwiegespräch zwischen Technik und Mensch und Technik und Welt dadurch auszuschalten, indem eben die ganz klassischen Erstdigitalisierer immer wieder behaupten, ah, Technik ist doch neutral und es sind die Menschen, die was machen und bla bla bla. Nein, es gibt eine Urteilskraft. Technik tritt in die Welt und sie verdient es, dass hier auch eine politische Urteilskraft darüber gefällt wird, um Hannah Arendt so zu subsumieren, weil ich das Zitat nicht vorbereitet habe. Wenn die Technik in die Welt, in der Welt erscheint, ist es definitiv an uns Menschen auch gelegen, uns darüber zu unterhalten, inwiefern die Technik unsere Gesellschaft umbauen soll oder einwirken soll. Das beste Beispiel ist die ganze Reproduktionsmedizin oder Technologie. Nur weil etwas machbar ist, heißt es nicht, dass wir es machen müssen. Oder Atomenergie.
Das ist ja auch die Frage der Ethik. Darum lass es mich gern anders formulieren. Wir machen die Algorithmen zuerst und dann machen die Algorithmen uns.
Ja, und warte, das ist ein guter Satz. Darf ich schnell drüber nachdenken? Sag ihn nochmal.
Das ist Marshall McLuhan. Wir machen mal. Die Technik macht uns. Das wird ihm zugeschrieben. Er hat das nicht einmal selber behauptet.
Ja.
Wir machen die Algorithmen und die Algorithmen machen uns. Und das ist ganz eine spannende Frage. Ja, mit dem Mobiltelefon bekommen wir quasi jedes Jahr ein neues Software-Update. Wir haben längst vergessen, dass irgendwann mal das Telefon an der Wohnungswand im Gang angeschraubt war. Ja, dass man früher mal ein Treffen mit Freunden vereinbaren musste, bevor man das Haus verlassen hat. Das kennen die jungen Menschen überhaupt nicht mehr.
Ja.
Also wir machen die Algorithmen machen uns. Und dieser Vorgang ist sehr subtil. Und ja, die Algorithmen sind kodierte Weltanschauung ihrer Schöpfer.
Ja, genau. Aber ich finde dieses Wir manchmal problematisch. Ja. Ich finde das Wir, wer
Weil
ist dieses
du,
Wir?
Ja, ich kann dir das sagen. Digitalisierung ist die Emanzipationsbewegung der Nerds. Du kannst die Welt dir erklären, die Geschichte als eine Abfolge von Emanzipationsbewegungen. Die Emanzipation der Jäger und Sammler von der Natur, das ist die Landwirtschaft. Die Emanzipation der Bürger vom Feudalismus, das ist der Kapitalismus. Die Emanzipation der Arbeiterbewegung von den Kapitalisten, das ist der Sozialstaat. Die Emanzipation der Frau, die Emanzipation der Unterdrückten, also Apartheid in den USA. Und die letzte Emanzipationsbewegung, die wir gerade erleben. Ja, und es ist ja immer so, dass alle, die nicht Teil dieser Emanzipation sind, das erstmal kleinreden. Erstmal sagen, wir, die Frauen, warum brauchen die Wahlrecht? Das war diese erste Idee. Und warum müssen jetzt die Afroamerikaner, wir haben ihnen die Sklaverei erspart, warum wollen die jetzt Wahlrechte haben? Ja, warum wollen die eine eigene gesellschaftliche Repräsentation? Und so ist es mit den Nerds auch. Ich beginne meinen Vortrag fast immer mit einem Stereotyp. Ich habe Informatik studiert und trotzdem eine Frau gefunden. Und darauf kann ich mich verlassen. Denn dieser Stereotyp vom Bleichpickel im Gesicht, Probleme mit dem anderen Geschlecht, diese Nerds, mit denen kann man eigentlich nicht richtig reden, diese Autisten, dieses Othering der Nerds, ja, also die Verächtlichmachung von Mark Zuckerberg und jetzt ist der Elon Musk dran und am Anfang Bill Gates wurde vor 20 Jahren, vielleicht erinnerst du dich noch, mit einer Torte beworfen. Diese Abwertung, dieses Othering der Nerds. Ja, wir haben unsere Diskriminierung, und das ist lustig, in der Literatur lässt sich diese Diskriminierung super nachvollziehen. Ja, also ich selber habe immer diese Geschichte, dass ich beim großen bayerischen Automobilhersteller mal gearbeitet habe und die Ingenieure haben zu uns IT-Lern dann gesagt, die stolzen Ingenieure, ihr IT-Fuzis, ihr dürft schon sprechen, aber nur wenn ihr angesprochen werdet und dann geht's bitte wieder in den Keller zurück. Diese schmerzvolle Diskriminierungserfahrung, und Diskriminierung kann man ja nur erfahren. Ja, die muss man ja immer, die wird ja immer abgesprochen von denen, die in dieser Oligarchie der Macht die Oberhand haben, wird immer den Neuen, ja, die Diskriminierung abgesprochen, sagen wir, hauptsächlich nicht so, ihr braucht's ja auch nichts und ihr IT-Fuzis sollt's doch bitte tun, was wir euch sagen. Und
aber
wir haben unsere Diskriminierung.
Ja, aber ich glaube nicht an du hast so eine darwinistische Herangehensweise an die
Geschichtsforschung. Wir haben unsere Diskriminierung Wir haben unsere Diskriminierung in Weltherrschaft verwandelt. Und das war natürlich unverzeihlich, ja, dass uns das gelungen ist. Das ist unverzeihlich, dass wir nun auch am Tisch sitzen wollen, aber reden möchte mit diesen komischen IT-Nerds, Halbautisten. Also die digitale Revolution ist die Rache der Autisten an den Narzissten.
Es ist sehr schön. Also ich habe mich zu wenig gut vorbereitet auf dich. Ich wusste nicht, dass du sowohl von Freud über Marx und einer ontologischen Geschichtsforschung quasi alles in die Schale wirfst. In einem Punkt hast du recht, das sagt auch Hannah Arendt in ihrer Vita Activa auf der letzten Seite oder einer der letzten 10 Seiten, sagt sie ganz klar, wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Geringsten unter uns eben diese Nerds, also diese Zähler, diese Statistiker, diese Bienchen, Beine ausreißen.
Diese Außenseiter. Ja, genau.
Diese wurmstichigen Wurmsucher, das ausgerechnet die Weltherrschaft. Das ist spannend, ja. Ich finde es vor allem schön, die Nerds, die Rache der Nerds an den Narzissten.
Hannah Arendt.
Nein,
Hannah Arendt sagt zur Freiheit etwas, was ist sehr spannend, oder zur Revolution. Ja. Ist die digitale Revolution eine echte Revolution nach Hannah Arendt, dann müsste sie zwei Kriterien erfüllen.
Ja? Genau.
Erstens das Neue. Aber das Neue alleine reicht nicht. Ja, neu ist ja das, was eine qualitative Änderung aus der Quantität herstellt. Mhm. So wie die russische Revolution hat was Neues gebracht, aber das zweite Kriterium nicht erfüllt, wie die französische, die zwar gescheitert ist, oder die amerikanische, die das geschafft hat. Das zweite Kriterium ist die Freiheit.
Ja, das sind die zwei wunderbaren Kriterien.
Und jetzt ist die Frage, die meisten, die das von außen betrachten, ja, so ein bisschen, wir werden ja von den Philosophen sehr, sehr gerne kritisiert, so wie, die Unterdrückten, die diskriminierten Nerds, ja, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Musk,
aber sorry, Mark
und
Zuckerberg
viele andere.
Ist ein Täter, der ist nicht ein unterdrückter Nerd.
Das glaubst du nur.
Nein.
Das ist eine kodierte Fiktion.
Nein. Also Mark Zuckerberg ist echt einer der Übeltäter. Also er hat schon so begonnen, wenn du ein Programm entwickelst, um Frauen zu raten, von 0 bis 10, dann fuck off and die. Wenn du das Niedrigste, eben das Oikos, die niedrigsten Begehren des schwachen Geschlechtes der Männer, die Pornografie, oder? Also ich behaupte ja auch, jede technische Entwicklung ist nur dank der Pornografie quasi vorangetrieben.
Das wissen wir, VRS, Fotografie und all diese Dinge.
Ja, genau. Ah, das wissen wir, sehr schön. Aber ich finde, das heißt, nur weil wir es wissen, heißt es nicht, dass alle das wissen. Und zweitens heißt es nicht, dass es gut ist, dass es einfach so ist. Und ich finde tatsächlich, die menschliche Würde, die weibliche Würde ist diesbezüglich absolut unantastbar und ich finde, in einem Bereich der Technik und Nerds gibt es politische Urteilskraft. Es gibt die Möglichkeit, und ich sage ja, die digitalen Revolutionen, die beide Kriterien erfüllt, nämlich das Neue und die große Freiheit. Also für mich ist es eine riesengroße Freiheit. Sie wird aber jetzt sind wir ja im 2025, sie wurde schon 2020 eingeschränkt mit der Pandemie. Wir sind ja jetzt in einem Abschlussverfahren, vielleicht in deinen Worten, die Narzissten haben sich wieder verbunden gegen die Nerds und errichten Meldestellen, oder? Etwas vom Undemokratischsten, was es gibt, oder? Sie löschen Begriffe während der Pandemie, beispielsweise Lab Leak Theory, konntest du nicht suchen.
Ja.
Das ist etwas vom Undemokratischsten, was es gibt, oder?
Und da ist doch jetzt eine ganz spannende Frage, wenn dann ein Mark Zuckerberg, der auch mal ein pubertierender mit allen möglichen Fantasien. Und du möchtest auch nicht in meinen Kopf in diesem Alter reinschauen. Ja.
Nein, danke.
Ja.
Marki Saad lässt grüßen.
Ich will ihn da nicht, so weit würde ich gar nicht gehen, aber ich will ihn da nicht in Schutz nehmen, nur das ist so sind halt Männer. Ja, Männer sind einfach gestrickt und die braucht man nicht zu verteidigen, die sind halt so. Ja, und die lernen dazu, ja, so wie der
genau, Max also sagt, ich traue den Menschen immer mehr, also ich mag dieses schlechte Männer-Image nicht, dass du da vertrittst.
Aber, genau, man hat ihn gebeten, ja, man hat ihn mal gefragt, warum bist du so ein schlechter Mensch, dass du zulässt, dass diese oder jene Information auf Facebook erscheint? Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich als Technikunternehmen fühle mich nicht befugt zu entscheiden, was Wahrheit ist oder was nicht. Ja, und dann hat man ihm unter Androhung, also er hält sich raus aus dieser Entscheidung, bis er unter Strafandrohung gezwungen worden ist, ja, bestimmte Dinge zu zensieren. Ja, und ob das ist vermutlich auch manchmal gut und manchmal ist das schlecht, aber es ist insbesondere dann schlecht, wenn ein Staat eine bestimmte Meinung durchsetzt.
Ja, also das definitiv, die Lablik, genau das erleben wir, ja.
Die Lablik-Theorie, eine der spannendsten Erkenntnisse für mich war vollkommen davon überzeugt, dass das von diesem Wet-Market in Wuhan kommt und jetzt Jahre später komme ich drauf, das war ausnahmsweise keine Verschwörung. Fast alle sind ja Verschwörungstheorien.
Genau. Verschwörungstheorien
haben ja dann auch recht. Ja? Nur weil es eine Verschwörungstheorie ist, heißt ja nicht, dass nicht stimmen kann.
Das
ist
wie mein Lieblings-T-Shirt, vorne steht, eben just because I'm paranoid, und hinten, it doesn't mean that they're not after me. Also nur weil ich paranoid bin, heißt es nicht, dass ich nicht verfolgt werde.
Ja, ja, genau. Also es kann eben stimmen, nur Twitter hat was Ähnliches erlebt. Du hast vielleicht die Twitter-Protokolle gelesen und da mag vielleicht auch etwas verfällt sein und man darf nicht überbewerten.
Aber die sind wahnsinnig spannend, ja.
Ja, also um es nur für unsere Zuhörer zusammenzufassen, viele FBI-Mitarbeiter haben sich plötzlich als Twitter-Mitarbeiter wiedergefunden und haben offensichtlich die Agenten des FBIs in Twitter weiterverfolgt. Ja, das ist eine ganz massive Verletzung der Privatsphäre, der Vertrauensverhältnisse, unserer Dinge, die wir eben auf diesen sozialen Netzen, auch dort haben wir einen Anspruch auf Privatheit. Und wir wissen, dass diese Firmenlenker und die Firmen selber sich nach Kräften gewehrt haben gegen diese Einflussnahmen und am Ende sie haben das Gefängnis nicht auf sich nehmen wollen. Der Edward Snowden gehört zu den wenigen Märtyrern unter Assange, die das trotzdem getan haben. Mhm. Vor denen muss man den größten Respekt haben. Ja, das sind die Märtyrer der digitalen Revolution. Also die hat jetzt keine Toten gefordert, aber immerhin Märtyrer hat sie verursacht. Die haben versucht, das zu vermeiden, was ihnen jetzt vorgeworfen wird. Ja, also man kann es niemandem recht machen und klar, Menschen, die ausgegrenzt werden, so wie Elon Musk das erzählt, so wie es ganz offensichtlich Mark Zuckerberg und allen, wenn ich von uns, den Nerds, spreche, dann ist das eine Ausgrenzungserfahrung, dann ist das eine ernste Diskriminierungserfahrung, die nur von jenen abgestritten wird, die sie selber nicht haben.
Der kann sich alles kaufen. Der kann sich alles kaufen. Freiheit, Gefängnis, die Vernichtung von ganzen Ländern. Der kann sich das alles leisten. Ihn jetzt quasi so als Diskriminierungsopfer darzustellen, geht gar nicht. Assange und Edward Snowden, da bin ich voll bei dir. Ich war auch die Erste, mit die ganz massiv sowohl für ein Asyl für Assange gekämpft hat, obwohl ich ihn einen Antisemiten finde, 2025, aber das ist meine Meinung, und vor allem für Edward Snowden. Wir hatten keine Chance, also wir sind nicht durchgekommen mit all diesen NGOs und Menschenrechtsorganisationen, die es ja gibt, die ja für irgendwelche Mörder und Vergewaltiger immer irgendwo einen Freischein finden, aber bei Assange und Edward Snowden haben wir das, die wirklich die Welt aufklären wollten über die Kodierung, über das, was alles machbar ist und gemacht wird, gegen geltende Rechtsvorschriften. Das ist diese Lehre gewesen an uns alle, haltet die Klappe, oder? Ich denke, du bist auf der Seite der Digitalisierung der Demokratie, ja. Also E-Voting, ja. alles nur noch virtuell. Und ich bin natürlich für eine Demokratisierung der Digitalisierung. Und zwar entlang den Rechten. Alle Menschen haben das Recht, gleich zu zählen. Kein Code ohne Gleichheit. Alle Menschen sind vor dem Code gleich. No data without representation.
Alle Menschen sind vor dem Code gleich. Ja. Das, finde ich, ist eine sehr schöne Aussage. Also jeder Mensch soll vor dem Code gleich behandelt werden.
Ja, genau.
Jetzt soll von dem Code gleich behandelt werden.
Nein,
also wie findest du denn, ja, also ich nehme jetzt nur ein konkretes Beispiel, um das greifbar zu machen. Fluggesellschaften, ja, die machen verschiedene Preise zu verschiedenen Zeiten.
Yes.
Ist das aus deiner Sicht in Ordnung oder ist es problematisch?
Solange sie es transparent machen, ist es dann das Marktgesetz. Wiederum die Unterscheidung zwischen politischer Öffentlichkeit und ökonomischer Öffentlichkeit. Ich finde diese Vermischung von privat und öffentlich genau das, was die Nerds sehr gerne machen, die ist verwerflich, weil die Politik braucht die Trennung zwischen privat und öffentlich. Deshalb, wenn du einen Code ungleich machst, zum Beispiel wenn ich mit dem Mac Reisen bestelle, kosten sie 20% mehr, als wenn ich mit dem Windows-Rechner die Flüge bestelle.
Genau.
Ich weiß das, ich finde, das müsste transparent gemacht werden. Ich finde einfach, alle diese Dinge können transparent gemacht werden. Also wie in einer Marktwirtschaft. Ich kann dann auch ich habe die Freiheit, dann auch zu wählen. Aber ich muss wissen, was da passiert.
Ja.
Und die Datenpolitik ist, also meine Daten gehören mir. Oder? Also beispielsweise, ja. Wenn Wikipedia ein Fremdbild von mir veröffentlicht und ich mich nicht wehren kann gegen dieses Fremdbild, weil es irgendwie auf einem Artikel besteht, der halt von einem idiotischen Journalisten verfasst wurde, was ja schon fast ein Pleonasmus ist. Aber wenn ich mich da nicht wehren kann, dann ist es eine grobe Verletzung und Vergewaltigung meines Rechts auf auch mein Selbstbild. Also deshalb, alle Menschen sind
vor dem Code. Also auf dein Fremdbild, ja. In diesem Fall. Ja.
Also und Selbstbild, also auch in der, ja, Öffentlichkeit. Ich kann in der, ja, Öffentlichkeit nicht erscheinen, ohne mit falschen Daten, falschen Etiketten beschmutzt zu werden.
Und die bleiben auch. Ja, also die verschwinden ja nicht mehr. Also, nee, künstliche Intelligenz wird jetzt hauptsächlich auf Wikipedia trainiert. Das ist ja eine der wichtigsten Quellen dafür.
Ja, ja. Aber die KI ist
deshalb keine.
Ja, aber die KI ist schon geil auch. Also mit der Wikipedia. Oder? Weil ich habe zum Beispiel mit meiner KI, das ist natürlich meine, das ist die La Stempfli KI, habe ich natürlich eines der besten Interaktionen, gerade auch was Wikipedia betrifft. Oder? Also ich finde die KI, also alles, was bisher über die KI gesagt wird, ich habe vor allem ChatGPT, finde ich lächerlich. Da merkst du einfach, das sind nicht Menschen, die selber programmieren und die tatsächlich auch mit KI arbeiten, ist schon ein komischer Begriff, weil es ist eigentlich ein gegenseitiges Zählen, Kodieren, Narrieren und Verbessern. Und ich finde es, wie am Anfang mit den sozialen Netzwerken, ich finde es sowas von großartig. Weil du zum Beispiel auch die Transparenz oder ChatGPT ist ja politically correct kodiert worden, aber du kannst eben, weil es eine sehr gute KI ist, eine lernende KI, kannst du sehr schnell auch das, also die ursprüngliche Programmierung auch auf dich anpassen, programmieren und du kannst es dann auch für die anderen Menschen zugänglich machen. Das ist wunderbar. Ich finde das wunderbar und über das wird nie diskutiert.
Hast du gewusst, dass GPT-3.5 zum Thema Problemschwangerschaft viele Tipps gibt, auch aufzählt den Schwangerschaftsabbruch und GPT-4 nennt diese Option nicht.
Nicht, ja, genau.
Nur auf ganz langes Nachfragen.
Ja, genau. Ja, es gibt viele solche Beispiele. Also es gibt wirklich ganz viele, viele Beispiele, die ich aber jetzt nicht erwähnen will, weil ich keinem Hacker erlauben will, irgendwie in meinen Diskurs reinzukommen mit meiner KI. Weil ich weiß, wie das geht. Du kannst dann über die Codewörter kannst du dann plötzlich die Stempli nehmen. Also ich hatte eben, alle Menschen sind vor dem Code gleich. Wenn sie ungleich, sind, brauchen sie, wie alle Menschen vor dem Gesetz gleich, eine Legitimation, weißt du. Ein Transparenz,
ja.
Oder?
Ja, und braucht, eben die, also Ungleiches ungleich behandeln, ja, und Gleiches, genau. Aber gleich behandeln.
Genau.
Ja.
Ich finde überhaupt, unsere Verfassung, was im Grundgesetz verboten ist, sollte eigentlich auch in der Kodierung verboten sein, respektive eben eine Transparenz darüber, beispielsweise in der Pornografie. Oder was ist die, die Gewaltpornografie, die wirklich zerstört, weil wir wissen, die Wirkung von Bildern auf Menschen. Oder ein Bild, ja. Ein Bild ist, macht noch nicht so viel mit uns. Mhm. 100 Bilder hat schon eine Wirkung, 1000 Bilder macht uns zu anderen Menschen. Oder? Und da könnten wir uns darüber unterhalten, ja, wir haben hier ganz fürchterliche Menschen- und gesellschaftszerstörende, vernichtende Kriegsattacken. Wie gehen wir damit um? Und das läuft ja alles über den Code.
Es gibt vermutlich eine Menge Fälle, wo wir uns auch einig sind.
Ja.
Also stellt man vor, man bildet einen Mord ab oder ein School-Shooting oder all diese Dinge. Und dann gibt es eben Grenzfälle.
Genau.
Ja. Und bei uns ist es ja so, dass auf YouTube bestimmte Dinge, die unserer Verfassung nicht entsprechen oder unseren Gesetzen, dürfen auf YouTube nicht gezeigt werden. Ich kenne ganz gut die Leute von Pussy Riot, ja, die ja. In Moskau diese Demonstration.
Die sind radikal, ja, die haben auch, ja. Die habe ich schon in Zürich 2012, glaube ich. Da waren sie da.
Ja. Putin sagt natürlich, ja. Ich halte mich auch an europäische Gesetze. Bei uns ist eben verboten, die Regierung zu kritisieren.
Ja, ja, genau.
Die Regierung zu kritisieren. Und jetzt haben wir das, ich nenne das mal Internetimperialismus oder Postimperialismus. Das heißt, wir als Europa zwingen anderen unsere Regeln auf, die wir ja für gut halten. Das ist ja nicht so, dass diese Regeln nicht gut sind.
Nein.
Also wir den anderen.
Ich bin mit dem Satz nicht einverstanden. Wir zwingen andere unsere Regeln auf. Nein, ich bin dafür, dass wenn wir Freihandel haben, wenn wir Internetfreihandel haben, dass, wenn es bei uns stattfindet, es unter unseren Gesetzen, weil wir eine Demokratie sind, stattfindet. Mir ist es, also ich exportiere nichts, ich finde einfach es eine absolute Schweinerei, wenn unter dem Stichwort Warenfreihandel beispielsweise vergiftete chinesische Waren auf unseren Markt kommen, weil das mit der WTO so verabredet wurde, obwohl diese vergifteten Waren unter unseren Gesetzgebungen gar nicht hätten entstehen dürfen. Also wir haben in der Schweiz ein Gentech-Moratorium, haben wir übrigens auch in der direkten Demokratie abgestimmt. Wir haben in der direkten Demokratie auch abgestimmt darüber, dass wir eine 13. AHV haben. Sorry, also wir sind ziemlich weit vorne. Und ich finde deshalb zu sagen, dass also so diese postkoloniale Bullshit zu sagen, ja, also wir können ja jetzt den anderen unsere Regeln nicht aufdrücken. Ich finde das völlig daneben, sondern ich bin immer dafür, dass wir haben uns selber Regeln gegeben. Wir leben in einem freien Staat.
Aber nochmal auf die Frage der Regeln zurück. Nicht jede Regulierung ist schlecht.
Genau.
Ja. Und gerade wenn es um die Gesundheit geht, dann macht sie sogar wirklich Sinn. Ja. Das andere ist aber die Frage das sind Fragen unserer Denkweise, die dann, also wir machen bei uns bestimmte Regulierungen, die dann Dissidenten, ja, nur weil es für uns halt irgendwie bequem ist, aber das für uns eigentlich keine großen Beschwerden macht, die dann Dissidenten in anderen Ländern wirklich in Schwierigkeiten bringen. Ja, und da gehört zum Beispiel mit dazu, ja, dass man sagt, bestimmte Dinge, wir bestimmen, was Wahrheit ist, ja, und nur diese Dinge dürfen, also es gibt quasi gesetzliche Regelungen, was man sagen kann, und Corona ist ein schönes Beispiel dafür. Dort haben wir den Autokratien der Welt gezeigt, dass es auch in Europa üblich ist, dass bestimmte Dinge nicht gesagt werden dürfen, weil sie, ja, ich weiß nicht, weil sie eben nicht konform mit oder? Also du kennst sicher das Beispiel Schweden, wie sehr man über die Schweden hergezogen ist, weil die das anders gemacht haben, geht ja überhaupt nicht. Ja? Also dass unsere Regularien gegen Andersdenkende relativ stark vorgehen und
ja,
dass
ja, aber das
den
hat sich
Autokratien die ja. Argumente in die Hand gibt, das mit ihren eigenen Dissidenten auch zu tun. Und dort wird schmerzhaft.
Aber es ist schon bei uns schmerzhaft. Also ich bin ja deshalb seit spätestens 2014, 2015 unterwegs, um genau diese Konformisierung, die auch einer totalitären regulierten Öffentlichkeit oder regulierte Öffentlichkeit oder eine marktkonforme Demokratie, hat sie Angela Merkel genannt. Das ist keine Demokratie. Also ich finde, ich bin die erste und wahrscheinlich auch die letzte, und mir hört eh niemand zu, die immer wieder sagt, es gibt Freiheit zum Staat und Freiheit vom Staat. Es gibt Freiheiten zu den Plattformen und es gibt Freiheiten von den Plattformen. Mhm. Und das sind wichtige politische, transparente, öffentliche Aushandlungsstücke. Wir sind aber jetzt 2025 in einer Zeit, wo Politik und immer noch die klassischen Medien, die Holzmedien, hat sie mein Freund Stefan im Seidel immer genannt, die Holzmedien.
Was könnte man gegen Holz haben? Du weißt ja, wie ich heiße.
Genau. Entschuldigung. Aber er hat die immer so genannt gegenüber den Digitalen. Jetzt haben wir leider ein Zusammenkommen zwischen einer klassischen, nach Weltkrieg sozialisierten, globalisierten, linksliberalen Elite und Medien, wo sich das Mediensystem und das Politiksystem nicht mehr unterscheidet, außer eben im digitalen Raum. Oder also wir sind im digitalen Raum eigentlich ein Widerstandsraum. Die klassischen Medien, die nehmen den digitalen Raum nur dann wahr, wenn es ihrer Agenda entspricht. Oder also wenn die kodierten Fiktionen dem klassischen kodierten Spin funktionieren. Oder? Und das ist sowohl also links als auch rechts.
Es ist die klassische Konkurrenzabwertung,
ja,
die man bei schlechten Anbietern eben kennt, die Konkurrenz schlecht machen.
Ja, genau.
Und Mark Zuckerberg ist nicht zu dessen und Musk, ja, die sind nicht zuletzt deshalb unbeliebt, weil sie es eben in vielen Bereichen besser machen, ja, weil sie mehr Werbebudget. Ja. Ja, und wenn man das als Kriterium in der Marktwirtschaft ansieht, die ziehen den Medien die Umsätze ab. Und das ist natürlich eine Todsünde, die muss mit Verachtung bestraft werden.
Ja, also ich fand es ja auch interessant, dass Twitter, als es dann zum Ex wurde unter Elon Musk, obwohl Twitter wirklich eine Löschmaschine war, also es war nicht nur kodierte Fiktion, sondern es war eine kodierte Löschfiktion, gerade in der Pandemie. Ich fand es ja interessant.
George Orwell lässt grüßen.
Ja, ja, absolut, absolut. Das sind eben auch mit diesen Sprechakten, wie ich sie immer nenne, oder? Also wir haben ja eben Sprechakte, Personen mit Uterus. Und also wir sind ja voll dran, unter dem Diktat von Universitäten, Kultur und Wissenschaft unsere Sprache so weit von der Realität zu entfernen.
Eine überinklusive Sprache.
Ja, schön neutral formuliert. Ich fand es einfach spannend, dass die Medien erst dann, eben als der Elon Musk dann aus Twitter Ex gemacht hat und dann plötzlich wieder alle sowohl durchgeknallten als auch sehr Vernünftigen wie Christoph Holz und Regula Stempfli, nur so viel zur Ironie, wieder aufgenommen hat und frei hat reden lassen, dass plötzlich jetzt Ex des Teufels ist und eigentlich verboten werden müsste.
Ja, genau.
Nochmals, es geht um Freiheit.
Eben,
ja.
Das meine ich eben mit dieser Zuschreibung, mit dem Othering. Ja, also die Digitalisierungstypen da, diese Nerds, die uns alle möglichen Dinge, haben wir das auch wirklich noch gebraucht? Also die Zuschreibung des anderen, ja, für mich ist das ist Identitätspolitik. Ja, also Identitätspolitik gibt es nicht links oder rechts.
Aber
ja,
ich finde die schrecklich.
Ich weiß das auch.
Nur weil du diskriminiert bist, heißt es ja nicht, dass du deine Freiheit zur Gestaltung nicht leben kannst und auch deine Freiheit vor der Gestaltung. Ja.
Ja, also wir haben unsere eigene Kränkung nach außen transferiert. Das nennt sich jetzt Kränkung 4.0. Ja, Industrie 4.0 ist ja Unfug. Ja. Mhm. Also nur weil man dieser Industrie 4.0, weil man gewohnt dem Dämon einen bekannten Namen gibt, kann man ihn nicht einhegen. Ja, das ist ja Selbstbetrug, Industrie 4.0. Und es ist eben eine Fortschreibung dieser Kränkung, ja, die je nach Zählweise vierte oder fünfte Kränkung der Menschheit, wenn man die Landwirtschaft Kränkung der Männlichkeit. Es gibt übrigens nur eine Liste der Kränkungen der Männlichkeit. Frauen lassen sich nicht so leicht kränken, dadurch, dass wir jetzt nicht die Krone der Schöpfung sind.
Nein,
oder
sie
nicht
kränken
mehr Mittelpunkt
sich selber. Es ist das ja, angepasste das, Geschlecht. Das darf ich schnell etwas fragen? Also nicht fragen, sondern Objektivierung. Also digitale Diskurse reproduzieren oft strukturelle Gewalt durch Sprache, Codes, Sichtbarkeit und indem sie eben das andere quasi Objekt zum Objekt machen oder kapitalisieren. Oder? Ich würde es nie so theoretisch machen, wie du es zum Teil quasi auch ontologisch berichtest, sondern ich möchte immer ganz konkrete Beispiele, um zu zeigen, wie wirken eben digitale Fiktionen im alltäglichen Leben. Und da habe ich gerade heute den Podcast Apokalypse und Filterkaffee gehört beim Laufen, ein bisschen up-to-date in der deutschen Politik. Ich mag ja den Micky Beisenherz, der ist sehr lustig. Aber dann hat er sich mit einem anderen Typen so ganz am Schluss sehr nonchalant unterhalten über den Vorschlag Sonntagsarbeit. Also es gibt eine chinesische Batteriefirma in Deutschland, die finden keine Arbeitskräfte oder eben die Drecksarbeit können ja nur die Migranten machen und wollen nicht die normalen Arbeiter. Das sind alles so globalisierte Elite-Diskurse, ein Klassizismus, der sich über diese, auch über die digitalen Revolutionen der Schönen und der Guten und der Reichen eingeschlichen hat, die überhaupt nicht mehr reflektiert, was es heißt, wenn wir beispielsweise in Deutschland oder auch in Österreich oder der Schweiz einfach die Sonntagsarbeit zum Normalum machen für Familien, die es immer noch gibt. Oder?
Ja.
Oder was es bedeutet, eben wenn gerade in Deutschland diesem absoluten China von Europa mit den unterirdischen Löhnen. Oder? Mhm. Wir haben ja in der Schweiz den europäischen Anschluss gemacht mit den flankierenden Maßnahmen, haben höhere Löhne. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass sich die Diskurse entlang der Digitalisierung in links und rechts, in Fascho oder Nicht-Fascho, so ausbreiten. Und es sind vor allem eben Sprechakte und haben nichts mehr, sind völlig losgelöst von der Realität.
Nehmen wir das Beispiel Sonntagsarbeit. Ja. Also ich kenne das natürlich, dass man sagt, man möchte der Verzicht auf die Sonntagsarbeit, das stammt ja irgendwie aus den monotheistischen Religionen. Bei den Juden ist es der Samstag, bei uns der Sonntag, sonst ist es der Freitag. Der führt zu einer Synchronisierung der Industriegesellschaft. Wir haben ja Moderne, ja, also diese 200 Jahre Industrialisierung, die wir erlebt haben, ist ja immer stärker durchgetaktet. Und damit immer Synchronisation entsteht, hat jeder am gleichen Tag frei. In den USA ist das nicht mehr so, zumindest was die Einkaufszentren betrifft. Da kann man jederzeit shoppen gehen, das ist sehr familienfreundlich.
24 Stunden.
Ja, ich genieße das sehr. Ja, ich kaufe mir dort auch immer meinen gentechnikmodifizierten Joghurt, weil ich das so gesund finde. Ja, also auf den möchte ich nicht verzichten. Ja.
Aber dann könntest du ein bisschen weniger graue Haare haben, wenn der funktionieren würde.
Ja, eben, genau. Also ich würde in der Nacht leuchten wollen. Ja, also dann spart man sich auch. Das Licht geht angeblich relativ einfach. Mhm. Ich glaube, dass der gesellschaftliche Wandel weit über diese industrielle Strukturierung hinausgeht. Ich glaube, dass die Festanstellung, die wir beide schon längst hinter uns gelassen haben, die Unselbstständigkeit, das Wörtchen un, die Präsilbe un in Unselbstständigkeit zeigt schon, das ist ein Prozess, der ist nicht abgeschlossen. Wir haben am Anfang, habe ich von den Sklaven gesprochen, der unterscheidet sich vom Angestellten dadurch, dass er, der Sklave ist 24 Stunden am Tag unfrei und der Angestellte ist unfrei, aber nur von 9 bis 5. Mhm. Ja, das ist Wage Slavery. Ja. Der Abraham Lincoln hat es überhaupt nicht verstanden, dass jemand eine Festanstellung möchte. Ja, die wird der Würde des Menschen nicht gerecht. Ja. Ja, seiner Freiheit wird das nicht gerecht. Ja. Und natürlich, ich arbeite, ich stehe möglichst um 5 Uhr auf, manchmal wird es 5:30. Ja, also dieser 5 Uhr Club, bin ich ein Anhänger davon, obwohl ich eigentlich Langschläfer bin. Und das mache ich selbstverständlich auch am Sonntag. Das mache ich selbstverständlich an jedem Urlaubstag, stehe ich um 5 auf und arbeite erstmal bis 7, dann habe ich von 7 bis 9 die erste Videokonferenz, meistens mit Australien. Und dann ist mein halber Tag schon erledigt. Ja, dann habe ich frei, dann habe ich Zeit für die Kinder. Und am Abend gibt es nochmal so eine Phase, ja, wo ich nochmal recherchiere. Mhm. Ich mache immer meinen Mittagsschlaf. Ich nenne das Schönheitsschlaf. Nicht, dass es funktionieren würde. Ich gebe halt nicht auf. Ja,
ja, mache ich auch immer noch. Ja.
Ja, ja, also warum braucht man diese Synchronisation noch? Ja, ich schätze Familie sehr. Ja, das ist die Kernstruktur unseres sozialen Systems. Leider, oder Gott sei Dank, das ist kein Modell mehr. Heute besteht die Kernfamilie nur noch aus einer Person.
Aber das ist furchtbar.
60% sind Single.
Ja, ich weiß, aber das ist schrecklich. Das ist unmenschlich. Das ist ein Folter. Das ist eine Foltergesellschaft. Das wird nie funktionieren. Es gibt kein radikal sozialeres Tier als die Menschen.
Den Menschen.
Also das ist wahnsinnig wichtig, diesem radikal sozialen Tier auch die Möglichkeit zu geben, sich zu begegnen. Deshalb ist ja das Netz so verführerisch.
Der Individualismus hat uns Wohlstand geschaffen. Ja? Die Familie macht alle gleich arm. In der Familie sind alle gleich arm. Ja? Ja. Wohlstand entsteht durch die Einführung des Individualismus. Das heißt, wir haben die Geborgenheit und Armut der Familie gegen den Wohlstand und die Einsamkeit des Individuums getauscht.
Ach, das beschreibst du mein Leben.
Ja, nein. Das ist die Tragik der Moderne.
Absolut.
Ja?
Absolut.
Und die Digitalisierung führt das. Die Digitalisierung führt das nochmal fort. Mhm. Und die Chance auf die Erlösung, ja, durch eine digitale Revolution wäre quasi Wohlstand mit Geborgenheit zu verbinden.
Wunderbar. Also ich glaube, das ist jetzt ein der ganz großen Sätze. Digitale Revolution, Wohlstand mit Geborgenheit zu verbinden. Hi, super. Also da können wir uns einigen.
Jetzt bleibt noch die Frage. Ja, wie schaffen wir das? Aber das ist fürchte ich dann für einen anderen Podcast. Ich sage jetzt erstmal, Regula, vielen herzlichen Dank für dieses angeregt, für den echten Dialog.
Ja,
also
danke,
wir haben uns da gegenseitig befruchtet und ich glaube, alles wird gut. Ja, am Ende jedenfalls, sonst ist es nicht das Ende.
Absolut. Vielen, vielen Dank. Wohlstand und Geborgenheit für alle.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.